18.30 Uhr.
NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon Karin Bensch, guten Abend. Und das sind einige unserer Themen. Papst Benedikt reagiert auf Missbrauchsfälle in katholischen Einrichtungen in Deutschland. Dazu auch der Kommentar. Doppelanschlag in Pakistan mit Hunderten Verletzten und Dutzenden von Toten. Und Beziehungsprobleme zwischen der Türkei und Schweden wegen des Völkermords an den Armeniern. Seit Wochen beherrscht das Thema die öffentliche Diskussion, die Fälle von Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in katholischen Einrichtungen in Deutschland. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, war heute bei Papst Benedikt. Er erstattete dem Papst Bericht über die Ergebnisse der letzten Bischofskonferenz, bei der die Missbrauchsfälle ein Hauptthema waren. Mit Spannung wurde die Reaktion des Papstes erwartet. Aus Rom, Stefan Tröntle.
Erzbischof Zollitsch lehnt weiterhin Roundtable-Gespräche mit Vertretern der Bundesregierung über den Missbrauchsskandal ab, wenn diese nur die Vorfälle innerhalb der Kirche betreffen. Das sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz nach einem Treffen mit Papst Benedikt XVI. In Rom. Auf die Missbrauchsfälle in anderen Ländern wie Irland sei man bei dem Gespräch zwar nicht angegangen, aber so Robert Zollitsch.
Wir haben als deutsche Bischöfe natürlich sehr mit großer Sorge nach Irland geschaut. Wir haben deswegen auch ganz klar gesagt, wenn es einen runden Tisch gibt, dann keinen rein für die katholische Kirche, sondern für die gesamte Gesellschaft. Das haben wir zum Beispiel auch aus Irland gelernt, dass das kein Weg der Aufarbeitung ist, nur eine Gruppe anzusprechen.
Zollitsch lobte in diesem Zusammenhang die Haltung von Familienministerin Schröder, die gemeinsame Gespräche mit allen gesellschaftlich relevanten Gruppen angeregt hatte. Er kündigte an, dass die katholische Kirche in Deutschland daran teilnehmen werde. Auf die Position des Justizministeriums ging Zollitsch nicht ein, bestätigte aber nebenbei, dass man demnächst offenbar doch miteinander sprechen werde. Über die Möglichkeiten der finanziellen Entschädigung der Opfer habe er mit dem Papst nicht gesprochen. Außerdem biete die Deutsche Bischofskonferenz ja jetzt schon Hilfen an.
Wir denken auch darüber nach, wie weitergehende Hilfe im materiellen Bereich möglich ist. Darüber beraten wir im Augenblick. Das ist einfach noch zu kurz, dazu etwas zu sagen.
Der Papst zu Erzbischof Zollitsch habe zutiefst bestürzt auf die Missbrauchsfälle in katholischen Einrichtungen reagiert.
Ich habe jetzt, als wir über diese Frage angesprochen haben, einen großen Ernst bei ihm gespürt, eine große Betroffenheit, dass diese Fragen so da sind. Wir haben speziell, da bitte ich um Verständnis, über die Frage Regensburg nicht gesprochen, denn da fehlt mir auch die nötige Sachkenntnis, um von mir aus solch eine Frage anzusprechen.
Also keine direkte Reaktion von Josef Ratzinger über die Vorfälle bei den Domspatzen, die sein Bruder jahrelang geleitet hatte. Benedikt XVI. Unterstütze voll und ganz die Maßnahmen, mit denen die Bischofskonferenz frühere Fälle aufklären und künftige Fälle vermeiden wolle, so Zollitsch. Der Papst habe die Leitlinien der katholischen Kirche in Deutschland ausdrücklich bestätigt. Der Erzbischof ging auch auf einen Artikel in der Vatikanzeitung Osservatore Romano ein. Dort hatte es gestern sinngemäß geheißen, mit mehr Frauen in Führungspositionen der katholischen Kirche hätten die Vorfälle so nicht passieren können. Robert Zollitsch.
Ich bin selber nun mit so vielen Terminen hier in Rom belegt, sodass ich den Artikel leider noch nicht kenne im Osservatore Romano. Wir haben aber in der Deutschen Bischofskonferenz speziell über diese Frage, die Stärkung der Frau, nicht gesprochen, ebenso wenig habe ich mit dem Heiligen Vater darüber gesprochen.
Und in Sachen Zölibat sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
Nach Ausweis aller Fachleute haben pädagogische Übergriffe und sexueller Missbrauch mit dem Zölibat nichts zu tun. Wir werden natürlich, wenn der Zölibat angegriffen wird, darüber nachdenken, wie wir ihn verständlich machen können.
In dieser Beziehung hat auch der Papst persönlich noch einmal die Haltung der Kirche klargemacht. Benedikt XVI. Sagte heute während einer Audienz für Mitglieder der Glaubenskongregation, das Zölibat sei heilig.
Frühere Fälle von Missbrauch aufklären, neue Fälle vermeiden, so das erklärte Ziel des Papstes und der Bischöfe. Ist das nun tatsächlich ein Wendepunkt im Verhalten der Kirchenführer? Ist das alles eine ehrliche Aufarbeitung des Unrechts, das in der katholischen Kirche geschehen ist und lange toleriert wurde? Oder reagieren der Papst und die Bischöfe damit lediglich auf den Druck, den das Bekanntwerden der zahlreichen Missbrauchsfälle in Deutschland erzeugt hat? Theo Dirkes kommentiert.
Waches Interesse, große Betroffenheit und tiefe Erschütterung. Ja, hätten wir das vom Papst nicht etwas eher hören können? Seit Wochen steht die katholische Kirche in Deutschland im Kreuzfeuer der Kritik. Es reicht doch nicht, dass Erzbischof Zollitsch jetzt der Öffentlichkeit nur einige Papstworte ausrichtet. Benedikt habe die deutschen Bischöfe ermutigt zu einer unbeirrten und mutigen Fortsetzung ihrer Aufklärungsarbeit. Warum sagt er das nicht selbst? Der Papst hat doch bei jeder Mittwochsaudienz und jeden Sonntag bei seinen Angelus-Ansprachen die Möglichkeit zur Stellungnahme. Er könnte es auch in seiner Heimatsprache den deutschsprachigen Besuchern mit nach Hause geben, den Pilgern. Aber darauf hat er bislang verzichtet. Dass der Papst den Deutschen Dampf macht, war ohnehin nicht zu erwarten. Und Zollitsch war ja auch nicht einbestellt wegen des Missbrauchsthemas. Nein, er kam routinemäßig, um von den Ergebnissen der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe zu berichten. Der Ökumeneminister des Papstes, Kardinal Kasper, meint, Benedikt melde sich nicht zu Wort, weil er ganz zufrieden sei mit den Maßnahmen seiner Mitbrüder in der Heimat. Also war die ganze Aufregung um die heutige Audienz der katholischen Kirche Deutschlands beim Papst doch eigentlich unnötig. Aber es reicht auch nicht, dass der Papst den deutschen Bischöfen mitteilt, dann macht mal schön weiter so. Zwei Herzen, ach, schlagen in der Brust des deutschen Katholizismus. Die radikalen Aufklärer und Verfechter der Wahrheit sehen sich offenbar sehr unter Druck gesetzt durch die, die um den Ruf der Kirche fürchten. Sonst wäre auch das Abschlusspapier der Bischofskonferenz nicht so butterweich ausgefallen. Eine Kommission einrichten, um das Regelwerk zu überarbeiten, einen Beauftragten benennen und sich für die Missbrauchstaten entschuldigen, ist noch nicht genug. Der Papst hätte mehr Klarheit verlangen können, die Arbeit mit den Staatsanwaltschaften intensivieren, externe Beauftragte benennen und vor allem, die Bischöfe hätten sich nicht nur für die Taten der Täter, sondern für das Dulden und Wegsehen der Verantwortlichen entschuldigen müssen. Für das Versetzen der Täter. Ein Schuldbekenntnis der Kirche, wie es sein Vorgänger im Jahr 2000 formuliert hat, ist für Benedikt XVI. Aber nicht vorstellbar. Seine Theologie, nicht die Kirche kann Schuld tragen, sondern nur der Einzelne, der ist der Sünder. Da ist keine Frage nach den kirchlichen Strukturen, die Missbrauch begünstigen, keine Frage danach, ob nicht vielleicht der Zölibat sexuell verunsicherte oder pädophile Männer besonders anzieht. Der Papst hat kein Machtwort gesprochen. Wenn Erzbischof Zollitsch jetzt wieder nach Hause kommt, ist die Arbeit am Thema Missbrauch um kein Stück weitergekommen. Dafür sind noch manche runden Tische und manche Aufklärungsarbeit gemeinsam mit den Staatsanwaltschaften und den Medien nötig.
Theo Dirkes kommentierte die Reaktion des Papstes auf die zahlreichen Missbrauchsfälle in katholischen Einrichtungen in Deutschland. Es ist 18.37 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die katastrophale Haushaltslage in Griechenland war der Anlass. Heute hat Bundesfinanzminister Schäuble seine Pläne für einen europäischen Währungsfonds konkretisiert. Der neue Geldtopf soll Staaten der Europäischen Union, die hochverschuldet sind, finanziell helfen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Wie das genau, nach Ansicht von Schäuble, funktionieren soll, fasst Christian Beckmann zusammen.
Den Namensartikel in der Financial Times Deutschland hat der Bundesfinanzminister noch vom Krankenbett aus geschrieben. Erst in der kommenden Woche wird er voraussichtlich wieder seine Arbeit aufnehmen. Dann steht auch die Haushaltsverabschiedung an. Doch zuvor war es ihm offenbar noch ein Anliegen, seine Idee zu einem europäischen Währungsfonds zu konkretisieren. Und Schäuble gibt sich nicht zimperlich. Wer nicht kooperativ mitarbeite in der Eurogruppe, dem müsse auch schon mal das Stimmrecht entzogen werden können. Es könne nicht sein, dass ein Staat, der seine Finanzen nicht im Griff habe, über die Finanzen anderer Mitgliedstaaten mitentscheiden dürfe. Es müsse grundsätzlich möglich bleiben, schreibt Schäuble, dass Mitgliedstaaten auch in die Insolvenz gehen. Das klingt für einige nach Aufgabe der europäischen Solidarität und richte sich gegen den Internationalen Währungsfonds. Michael Offer, der Sprecher von Schäuble, entgegnete dazu.
Manche sagen, das sei jetzt gegen den IWF gerichtet. Das ist auch nicht so gemeint, weil wir ja zumindest, was jetzt die akuten Probleme von Griechenland angeht, auch immer die Beratungshilfe des IWF ausdrücklich auch begrüßt haben.
Schäuble betonte allerdings, dass Finanzhilfen an notleidende Staaten auf absolute Härtefälle beschränkt bleiben müssten. Wenn sich ein Euro-Mitgliedstaat nicht imstande sehe, die Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft wiederherzustellen und seine öffentlichen Haushalte zu sanieren, sollte er als letzte Möglichkeit aus der Währungsunion ausscheiden. Auch Bußgelder hält Schäuble für angebracht, wenn nur noch milliardenschwere Hilfsprogramme helfen können. Trotz des schroffen Tons und der diplomatischen Konfliktmöglichkeiten stände die Kanzlerin hinter dem Vorstoß ihres Finanzministers, so Offers.
Und insofern gibt es dort keine Dissonanzen. Es besteht ein grundsätzlich gutes und tiefes Vertrauensverhältnis. Und insofern sieht auch die Bundeskanzlerin den Artikel ausgesprochen positiv.
Deutschland nehme in dieser Hinsicht die Rolle einer Lokomotive ein. Einige Staaten hätten auch bereits schon Zustimmung zu Schäubles Vorschlägen geäußert, wie zum Beispiel Schäubles Eintreten für den gemeinsamen Währungsfonds.
Wichtig ist, dass die Lokomotive in Gang kommt im Sinne von Europa und dass eben möglichst viele vielleicht auch vorne oder hinten oder wo auch immer mitfahren.
Christian Beckmann über die Pläne von Finanzminister Schäuble, einen neuen Finanztopf für verschuldete Staaten der Europäischen Union einzurichten. Das Studieren sollte den Studenten in Europa einfacher gemacht werden. Das war das Ziel vor 10 Jahren, als sich Vertreter von 29 Staaten in der italienischen Stadt Bologna trafen. Heute ist klar, dieses Ziel wurde in großen Teilen nicht erreicht. Bei der sogenannten Bologna-Konferenz, die heute in Wien zu Ende ging, gaben Bildungsminister und Staatssekretäre zu, dass bei der Umsetzung der Reform grobe Fehler passiert sind. Andere dagegen fanden feierliche Worte. Jörg Paas war für uns dabei.
Europaweit vergleichbare Abschlüsse, Gleichwertigkeit von Lehrplänen und mehr Mobilität für Studenten innerhalb Europas. Das waren die wichtigsten Ziele in der sogenannten Bologna-Erklärung vom Juni 1999. Gut 10 Jahre später bleibe zwar immer noch viel zu tun, dennoch gäbe es durchaus auch Grund zum Feiern, resümierte zum Ende der Bildungsministerkonferenz in Wien Gastgeberin Beatrix Karl.
Der Grundtenor bei dieser Konferenz war, dass Bologna ein Mehr an Chancen für unsere Studierenden bedeutet. Ein Mehr an Chancen deshalb, weil die Vergleichbarkeit und Anrechenbarkeit der Studienleistungen und der akademischen Abschlüsse einfach zu einem Mehr an Mobilität und Internationalität führt.
Bundesbildungsministerin Annette Schavan sah weniger Grund zur Selbstzufriedenheit. Besonders wichtig aus ihrer Sicht war, dass die Konferenz in Wien beschloss, die Studenten künftig mehr als bisher in den Bologna-Prozess einzubinden.
Ich finde, einer der wichtigsten Sätze im Abschlussdokument ist der Satz: Wir werden die Kritik hören und sie ernst nehmen.
Ein Satz, der auch bei den Studentenvertretern viel Anklang fand, etwa bei der Vorsitzenden der österreichischen Hochschülerschaft, Sigrid Maurer.
Für uns Studierende ist schon extrem wichtig, dass der längste Paragraph in diesem Dokument sich mit den Studierendenprotesten auseinandersetzt und für ein diplomatisches Dokument sehr deutlich sagt, ja, wir haben Fehler gemacht. Ja.
Gerade in Österreich waren die Universitäten in den letzten Monaten regelrecht intellektuell vermintes Gelände. Es gab Hörsaalbesetzungen und Massenproteste in bis dahin ungekanntem Ausmaß. Immer wieder wurde der Bologna-Prozess verantwortlich gemacht für Einschränkungen der akademischen Freiheit. Ob das nun wirklich anders wird, die Studentenvertreterin hat ihre Zweifel.
Die Studierenden artikulieren seit Jahren und Jahrzehnten, was sie brauchen und was sie wollen. Und das ist eben nicht dieses, wir studieren nur für den Arbeitsmarkt und wir müssen schnell durchkommen und wir brauchen Selektionsmechanismen, weil wir wollen die besten Köpfe und so weiter. Das entspricht nicht den Interessen der Studierenden. Und das wissen die Ministerinnen und Minister seit Jahrzehnten, wenn sie das wirklich wollen und sollen Sie das mal umsetzen, ja.
Immer wieder als großer Vorteil von Bologna gepriesen, wird die Möglichkeit, den Studienort innerhalb Europas leichter wechseln zu können. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass die Mobilität bislang keineswegs sonderlich angestiegen ist. Auch Bildungsministerin Annette Schavan ist deshalb noch keineswegs zufrieden. Die Lehrpläne seien überfrachtet und die Sturheit mancher Professoren nach wie vor zu groß.
Und natürlich gibt es den Eigensinn von Hochschullehrern, die davon überzeugt sind, wer nicht in meinem Seminar ist, kann eigentlich kein Seminar finden, das so gut wie meines ist. Also wer immer kommt und bei jemand anderem war, muss erstmal beweisen, dass das, was er mitbringt, nun von mir auch akzeptiert wird.
In Bologna hatten die Bildungsminister vor 10 Jahren auch versprochen, mehr für Studenten aus bildungsfernen Schichten zu tun. Ein Versprechen, das nicht eingelöst wurde, meinte Ligia Decker, Präsidentin der Europäischen Studentenunion. Im Gegenteil, mit Bologna habe sich die Lebenssituation der Studenten verschlechtert. Dabei könne man es sich angesichts der demografischen Entwicklung nicht leisten, dass die junge Generation aus finanziellen Gründen auf ein Studium verzichte. Lösen Sie Ihr Versprechen ein, so die Studentenvertreterin zu den Ministern. Wir werden Sie genau dabei beobachten.
We need to ascertain that the promises in the field of social dimension are kept. And on this, you can be sure that all eyes are on you, distinguished ministers.
Die nächste Bologna-Konferenz der europäischen Bildungsminister findet in 2 Jahren in Bukarest statt.
Sie waren zu Fuß unterwegs, die beiden Selbstmordattentäter. Kurz nacheinander sprengten sie sich in die Luft, mitten in einem belebten Wohn- und Geschäftsviertel in der Stadt Lahore im Osten von Pakistan. Über 40 Menschen rissen sie mit in den Tod, fast 100 weitere wurden bei dem Anschlag verletzt. Was hinter dem Attentat steckt, berichtet Kai Küstner.
Es war ein Doppelanschlag, der die zweitgrößte Stadt Pakistans erschütterte. Nach Angaben der Polizei waren es 2 Selbstmordattentäter, die ihre Sprengsätze in dem von der Armee verwalteten Viertel Lahores zündeten. Die Attentäter waren zu Fuß unterwegs. Wir haben als Beweis die leblosen Körperteile der beiden gefunden. So ein hoher Polizeioffizier. Ziel des Anschlags sollte offenbar ein Armeekonvoi sein, jedoch rissen die Angreifer vor allem unschuldige Zivilisten in den Tod. Die Selbstmordattentäter zündeten ihre Sprengsätze nur wenige Sekunden zeitversetzt. Ausgerechnet am Heiligen Freitag, dem Feiertag in Pakistan. Es war fast Zeit zum Beten, also verließen die Menschen gerade ihre Häuser, um in die Moschee zu gehen. Die Läden machten zu, Kinder und Frauen wurden zu Opfern. Es war eine sehr tödliche Attacke. So der Pakistan-Experte Ahmed Rashid, der ganz in der Nähe des Anschlagsorts wohnt. Es ist die zweite Selbstmordattacke innerhalb nur einer Woche in der Metropole Lahore. Und sie passierte im Garnisonsviertel der Stadt, in der die Sicherheitsvorkehrungen an und für sich hoch sind. Ich denke, das ist eine sehr deutliche Botschaft von Seiten der Terroristen, die zeigen wollen, wir können zuschlagen, wann und wo wir möchten. So der Politikexperte Rashid Rehman. Die pakistanische Metropole Lahore liegt zwar im Osten des Landes und damit weit weg von den Grenzgebieten zu Afghanistan, in denen sich Taliban-Kämpfer und Al-Qaida-Terroristen versteckt halten. Jedoch hatten die Extremisten immer wieder versucht, den Terror auch in die großen Städte des Landes zu tragen, seit die Armee in ihren Rückzugsgebieten verstärkt gegen sie vorgeht, glaubt auch Ahmed Rashid. Es hat eine sehr erfolgreiche Operation in Südwaziristan gegeben, in den Stammesgebieten. Mit den Anschlägen senden die Terroristen folgende Botschaft an die Armee und an die Regierung. Wir sind am Leben, uns geht es gut, wir treffen euch da, wo ihr uns nicht kriegen könnt. Pakistan hatte in den letzten Wochen auch mit einer Reihe von spektakulären Festnahmen hochrangiger Taliban-Anführer auf sich aufmerksam gemacht. Für viele Beobachter steht fest, diesen Erfolgen wollten die Extremisten etwas entgegensetzen. Wie so oft taten sie dies, indem sie wahllos Menschen töteten.
Dass die israelische Armee das Westjordanland abriegelt, das berichten wir immer wieder mal. Üblicherweise tut sie das vor jüdischen Feiertagen, weil sie Anschläge von Palästinensern befürchtet. Diesmal ist es etwas anders. Zum ersten Mal seit Jahren sperrt die israelische Armee die Grenze zwischen dem Westjordanland und Israel an einem ganz normalen Wochenende ab, für 48 Stunden. Hintergrund ist der geplante Siedlungsbau der Israelis in Ost-Jerusalem, in einem arabischen Viertel, in dem Palästinenser leben.
Zum Freitagsgebet auf dem Tempelberg in der Altstadt von Jerusalem lässt die Polizei nur Palästinenser aus Ost-Jerusalem passieren, die einen israelischen Personalausweis haben und über 50 Jahre alt sind. Die Jerusalemer Polizei und die israelischen Grenztruppen verstärkten ihre Präsenz in Ost-Jerusalem und den arabischen Vororten, insbesondere in der Altstadt. Die Polizei befürchtet, Jugendliche könnten auf dem Tempelberg erneut randalieren und so gegen die jüngsten politischen Entwicklungen demonstrieren. Das israelische Innenministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, der Neubau von 1600 Wohnungen in dem Ost-Jerusalemer Viertel Ramat Shlomo sei genehmigt. Es handelt sich um Neubauten für jüdische Bewohner auf palästinensischem Territorium. Nach Informationen der israelischen Tageszeitung Haaretz plant Israel insgesamt 50.000 neue Wohnungen in Ost-Jerusalem. Mit der Nachricht über die Pläne für Ramat Shlomo hatte die israelische Regierung die Palästinenser brüskiert, wie auch US-Vizepräsident Joe Biden. Dieser verurteilte die neuesten Planungen. Er war eigentlich nach Israel gereist, um den Beginn einer neuen Runde von Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern bekannt zu geben. Die Nachricht vom Siedlungsbau führte aber dazu, dass Palästinenserpräsident Abbas die Teilnahme an den Verhandlungen absagte. Möglicherweise planten Palästinenser auch, gegen eine weitere Entscheidung einer israelischen Behörde zu protestieren. Die Jerusalemer Polizei hat eine Demonstration israelischer Rechtsextremisten im palästinensischen Stadtviertel Silwan in Ost-Jerusalem genehmigt. Der Bürgermeister von Jerusalem, Nir Barkat, will Dutzende Häuser von Palästinensern in Silwan abreißen lassen und an ihrer Stelle einen Bibelpark anlegen. Ministerpräsident Netanyahu hatte dies schließlich noch verhindert. Für viele Israelis ist das Stadtviertel Silwan von besonderer Bedeutung. Hier soll vor 3000 Jahren die Davidsstadt gestanden haben. Sie steht für den Beginn der israelitischen Epoche Jerusalems. Vor zwei Wochen hatten 20 junge Palästinenser auf dem Tempelberg Touristen mit Steinen und Flaschen beworfen. Daraufhin hatten 200 Polizisten den Berg gestürmt, Tränengasgranaten geworfen und Gummigeschosse auf die Demonstranten abgefeuert. Damals richtete sich der Zorn der Palästinenser auf eine Entscheidung der israelischen Regierung. Ministerpräsident Netanyahu hatte bekannt gegeben, die Gräber der israelitischen Erzväter und Erzmütter in den palästinensischen Städten Hebron und Bethlehem würden zum nationalen Erbe Israels erklärt.
Sebastian Engelbrecht über die Folgen der israelischen Siedlungspolitik. Die Beziehungen zwischen Schweden und der Türkei sind verspannt. Grund dafür ist eine Völkermordresolution. Der Stockholmer Reichstag hatte entschieden, den Massenmord an den Armeniern und anderen Volksgruppen im Osmanischen Reich im Jahr 1915 als Völkermord einzustufen. Die Türkei reagierte prompt mit Protest auf diplomatischer und politischer Ebene.
Einbestellung des schwedischen Botschafters, Rückruf der eigenen Botschafterin aus Stockholm, Absage eines geplanten Staatsbesuchs. Nach der Abstimmung im schwedischen Reichstag, der gestern Abend mit einer Stimme Mehrheit die Tötung hunderttausender Armenier zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Völkermord einstufte, zieht die Regierung in Ankara alle diplomatischen Register. Schon wenige Minuten nach der Abstimmung wurde die Botschafterin Sergün Korotürk in ihre Heimat zurückberufen. Es sei bedauerlich, dass Schwedens Parlamentarier Historiker spielten. Korotürk weiter. Dieser Beschluss wird drastische Auswirkungen auf die Beziehungen beider Seiten haben. Ich glaube nicht, dass die Krise schnell beigelegt werden kann. Eine Krise, die nur möglich wurde, weil 4 Abgeordnete der bürgerlichen Koalition dem Vorschlag der rot-grünen Opposition folgten, das Massaker an den Armeniern sowie anderer Volksgruppen während des Ersten Weltkrieges als Völkermord zu qualifizieren. Ursprünglich ging es der Opposition um eine Stellungnahme der Regierung in dieser Frage. Als die ausblieb, wurde eine Abstimmung im Reichstag beantragt. Das Ergebnis kritisierte Schwedens Außenminister Carl Bildt mit deutlichen Worten. Ich kann die türkischen Reaktionen verstehen, weil der Reichstagsbeschluss denen in die Hände spielt, die gegen Reformen und gegen Versöhnung sind, ob nun in der Türkei oder Armenien. Unsere Stellung ist jedenfalls deutlich geschwächt worden. Wir können in dieser Frage kaum noch vermitteln. Der Reichstag hat Geschichte politisiert und damit nur die reformfeindlichen Kräfte unterstützt. Der türkische Ministerpräsident Erdogan sagte seinen für die nächste Woche geplanten Schwedenbesuch ab. Die Resolution, so Erdogan, entspreche nicht der engen Freundschaft beider Nationen. Tatsächlich gehört Schweden zu den engagiertesten Befürwortern einer EU-Mitgliedschaft der Türkei. Ministerpräsident Reinfeldt hatte dieser Frage in der abgelaufenen schwedischen EU-Ratspräsidentschaft besondere Bedeutung beigemessen. Dass die Regierung in Ankara so heftig auf den Reichstagsbeschluss reagierte, kam für den Stockholmer Völkerrechtsexperten Ove Bring nicht überraschend. In der Sache gerechtfertigt sei die Reaktion aber nicht. Der Reichstag ist souverän und kann selbst entscheiden, ob er in solchen Fragen eine Stellungnahme abgeben will oder nicht. Ob das nun so glücklich war, ist eine andere Frage. Aber man muss doch sehen, dass es sich hier um keine Stellungnahme des schwedischen Staates oder der schwedischen Regierung handelt. Diese völkerrechtliche Position Schwedens hatte die Opposition ja verlangt und sie ist bisher ausgeblieben. Jetzt können wir gespannt sein, ob die Regierung Position bezieht. Ob und wann die sich erklärt, ist noch völlig unklar. Die diplomatische Krise zwischen Schweden und der Türkei dürfte also noch eine Weile dauern.
Albrecht Breitschuh über Beziehungsprobleme zwischen der Türkei und Schweden. Eine Woche lang war Bundesaußenminister Westerwelle unterwegs in Südamerika. Doch die Anschuldigungen um Vetternwirtschaft verfolgten ihn auf Schritt und Tritt. Nicolas Buschlüter zieht eine erste Bilanz der Reise des Außenministers.
Am 7. und letzten Tag der Südamerika-Reise des Außenministers schienen alle Teilnehmer der Reisedelegation insgesamt etwas entkräftet. Brütende Hitze in den Tagungsräumen, das häufige Pendeln zwischen den Hotels und die ständige Suche nach funktionierenden WLAN-Netzen hinterließen so ihre Spuren. Ganz zu schweigen von den ständigen Telefonaten mit Berlin wegen möglicher neuer Enthüllungen in Sachen Vetternwirtschaft oder Ähnlichem. Guido Westerwelle selbst wirkte an diesem Morgen noch am frischesten. Bei einem Symposium zu Stadt- und Raumentwicklung in Rio de Janeiro schlüpfte er wieder ganz in die Rolle des Türöffners für die deutsche Wirtschaft. Rio wird wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und den Olympischen Spielen 2 Jahre später in den nächsten Jahren kräftig in seine Infrastruktur investieren.
Wir möchten Ihnen anbieten, dass wir bei dem, was Sie jetzt an wichtigen Aufgaben vor sich haben, als Deutsche mitwirken. Das gilt für die Politik, das gilt selbstverständlich auch für den Sport, aber es gilt ausdrücklich auch für die Unternehmen, die zum Teil auch hier in einer Wirtschaftsdelegation, die ich mitbringe, dabei sind.
Danach traf der Vizekanzler mit Vertretern des WM-Organisationskomitees und dem Gouverneur des Bundesstaates von Rio zusammen. Westerwelles Lebensgefährte Michael Mronz war bei diesen Gesprächen nicht dabei. Er besuchte währenddessen ein Kinderdorf und das weltberühmte Fußballstadion von Maracana. Im Grunde aber waren fast alle Mitreisenden mehr oder weniger enttäuscht von dem Trip. Das Auswärtige Amt, weil das Medienecho ein ganz anderes war als erhofft, die Journalisten, weil sie zum Teil als Sündenböcke für die schlechten Schlagzeilen herhalten mussten, und die Wirtschaftsvertreter, weil sie trotz guter Abschlüsse und Kontakte in einen Rechtfertigungsstrudel wegen der Auswahlkriterien gerieten. Auch der Internetunternehmer Ralf Dommermuth stand wegen einer Parteispende von knapp 50.000 Euro in der Kritik.
Da geht es ja um eine Spende, die wir im Jahr 2005 an die FDP gemacht haben. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass es 2005 bestimmt keinen Zusammenhang gab zwischen der Spende, die wir da geleistet haben, und der Reise heute. Und ich glaube auch, wenn kein Bundesminister oder kein Kanzler mehr Unternehmen mitnimmt, die mal irgendwann irgendwas an eine Partei gespendet hat, dann braucht man die Reisen gar nicht mehr zu machen.
Und wie denkt der eigentliche Hauptdarsteller dieser Reise über die letzten 7 Tage? Guido Westerwelle zieht nicht nur auf außenpolitischer Ebene ein positives Fazit.
Es hat nicht nur konkrete wirtschaftspolitische Fortschritte gegeben, sondern auch in den Wissenschafts- und Kulturbeziehungen konnte vieles erreicht werden. Die parteipolitischen Attacken der Opposition in Deutschland mögen dort eine Rolle gespielt haben. Hier bei dieser erfolgreichen Reise haben sie keinerlei Rolle gespielt.
Nicolas Buschlöter zog eine erste Bilanz der Reise des Bundesaußenministers Westerwelle in Südamerika. Operation gegen Spende. Nach diesem Grundsatz hat der frühere Chefarzt der Universitätsklinik in Essen zwischen 2002 und 2007 offenbar zahlreiche Patienten behandelt. Professor Christoph Brölsch war unter anderem als Leibarzt des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau bekannt geworden. Heute hat das Landgericht Essen ein Urteil gesprochen. Denise Friese berichtet.
Brölsch ist wegen Bestechlichkeit, Nötigung, Betrug und Steuerhinterziehung verurteilt worden. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass der ehemalige Chefarzt des Essener Uniklinikums in 30 Fällen Betten gegen eine Zwangsspende angeboten hat. Die todkranken Krebspatienten sollten für eine Behandlung zum Teil bis zu 22.000 Euro zahlen. 3 habe er sogar unter Druck gesetzt und damit genötigt. In der stundenlangen Urteilsbegründung wurde außerdem aufgeführt, dass Brölsch Kassenpatienten gegen Geld eine persönliche Behandlung angeboten hatte, obwohl er zu diesem Zeitpunkt auf Dienstreisen war. Und das Geld, das er bekommen hat, kassierte er in 2 Fällen sogar unter der Hand am Fiskus vorbei. 3 Jahre Haft, ein Urteil, das nicht auf Bewährung ausgesetzt werden kann. Brölsch muss also ins Gefängnis. Und was für ihn als Starchirurg Deutschlands auch stark ins Gewicht fallen dürfte, seine gesellschaftliche Reputation ist dahin. Außerdem wird er seine ärztliche Approbation verlieren und als Landesbeamter auch seine Pensionsansprüche. Bei der Urteilsverkündung verzog Brölsch keine Miene. Sein Verteidiger kündigte bereits an, dass er in Revision gehen wolle. Er hatte für den Chefarzt eine Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung gefordert.
Und das war das Echo des Tages. Am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bensch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.